Vielleicht kennst du folgende Situation. Du hast einen anstrengenden Tag gehabt bei der Arbeit. Du hast Druck ausgehalten. Du hast Herausforderungen bewältigt. Du hast vielleicht sogar die schlechte Laune von deinem Chef geduldig über dich ergehen lassen. Und du kommst zu Abend heim. Und da sind dann die Erwartungen noch von deinem Ehepartner. Oder von deinen Kindern. Und so geduldig und gut du den ganzen Tag durchgebracht hast, so schnell bist du dann hässig. Und schimpfst vielleicht mit deinen Kindern oder bist hässig mit deinem Ehepartner oder so. Reagierst gar nicht mehr so, wie du eigentlich den ganzen Tag dir Mühe gegeben hast. Vielleicht kennst du das. Vielleicht ist es auch ganz weit weg von deiner Realität. Vielleicht kennst du aber auch diese Situation. Du hast irgendeinen Arbeitskollegen oder sonst einen Kollegen und du hast ihm irgendetwas zu lieb da. Du hast ihm geholfen in einer Situation, wo er Hilfe gebraucht hat. Und dann ist es mal anders, wo man der Kollege oder du bist plötzlich im Seich. Und dann nutzt der Kollege das aus und stellt dich am Pranger oder erzählt das oder was auch immer. Und du, wo etwas Gutes gemacht hast, wirst mit Bösem vergolten. Oder konfrontiert. Und das Mal lässt es nicht über dich ergehen. Du sagst dem Kollegen die Meinung. Du hast vielleicht eben eine kurze Zündschnur. Du rastest vielleicht aus, wirst hässig. Vielleicht kennst du so Situationen. Es ist ja spannend. Wir Menschen sind irgendwie so ein Gemisch. Immer wieder gelingt es uns doch, dass wir irgendwo uns zusammenreissen können. Dass wir freundlich sind oder geduldig. Dass wir die Leute verstehen um uns herum, dass wir merken, was jetzt dran ist und so weiter. Und dann gibt es auch wieder die Situationen, da scheinen wir von einem Moment auf den anderen verrückt zu sein, hässig zu sein. Kurz über ausrasten oder was auch immer dann passiert. Und manchmal wissen wir gar nicht so genau, warum ist jetzt das gewesen. Und so eine Situation, so einen ähnlichen Moment, wollen wir uns heute eben im Leben von David anschauen. Wir sind ja so in einer kurzen Predigtreihe da, ein paar Wochen aus dem Leben von David, später König David. Und wir können wirklich nur ein paar von diesen Geschichten anschauen. Es hat so viel in der Bibel, im Alten Testament, über den David. Und das ist eine Empfehlung, habe ich letzte Woche schon gesagt, für die, die Lust haben, diesen Sommer mal ein bisschen Zeit, ein paar Stunden. Die Geschichten sind wirklich faszinierend zum Lesen. Und auch wenn du sie vielleicht schon kennst, so ein bisschen von früher oder aus der Sonntagsschule, ich glaube, es gibt ganz viel Neues zu entdecken. Also eine herzliche Empfehlung, wenn ihr mal Zeit habt, mal die Geschichten 1. Samuel 16 fortfolgend zu lesen in der Bibel. Der David wird eben in der Bibel im Alten und im Neuen Testament als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und vielleicht merkt ihr schon oder wisst, dass das kann nicht bedeuten, dass der David zum Beispiel nie Fehler gemacht hat. Das kann nicht bedeuten, dass der David nie verrückt worden ist. Das kann nicht bedeuten, dass der David nicht auch gröbste Fehler gehabt in seinem Leben. Es muss etwas anderes bedeuten. Und dann werden wir ein bisschen nachgehen in diesen Wochen. Und letzte Woche haben wir gesehen, haben wir die berühmte Geschichte angeschaut, wo der David gegen den Goliath gekämpft hat. Und dort haben wir gesehen, dass der David ein mutiges Herz gehabt. Er hat Mut bewiesen, und zwar echten Mut. Nicht der Mut, den der Goliath hatte, der gewusst hat, dass er stark ist und super Waffen hat, sondern es war der echte Mut von David, der völlig auf Gott vertraut hat. Nicht auf seine Möglichkeiten, nicht auf seine Ressourcen, sondern auf das, was Gott hat können tun in diesem Moment. Und heute werden wir uns anschauen, einen nächsten Punkt, nämlich, dass der David ein belehrbares Herz hatte. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott auch sucht in uns Menschen. Ich glaube, die Geschichten von David sagen ganz viel darüber aus, was eben Gott für Menschen sucht in dieser Welt. Was es bedeutet, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Und ein Aspekt ist eben, dass wir ein belehrbares Herz haben. Dass wir immer wieder parat sind, Sachen zu lernen in unserem Leben, aus den Situationen von unserem Alltag raus. Und wir reden heute über drei Sachen. Nämlich über einen Test, über das Versagen und über die Hilfe. Und wir fangen an mit dem Test. Wir müssen ein bisschen ausholen, um zu verstehen, was in dieser Geschichte passiert, die Roland mal anfängt zu erzählen. Nachdem der David den Goliath besiegt hat, über den wir letzte Woche ja geredet, wird er an den Hof geholt vom Saul. Und der David wird ein grossartiger Krieger, er wird ein Hauptmann und er besiegt ganz viele von diesen Philister und so weiter. Also das sind auch coole Geschichten zum Lesen. Aber was ja spannend ist, es weiss noch niemand, dass er eigentlich der neue König ist. Also noch immer muss der David warten. Er ist sozusagen der Einzige mit dem Samuel und seinen Brüdern, die eigentlich wissen, dass er der nächste König ist. Der schon der König ist, aber noch niemand weiss es. Das Problem ist ein bisschen, der militärische Erfolg, der gefällt dem König Saul. Nein, der wird eifersüchtig auf den David und dann wird er so eifersüchtig, dass er eigentlich einen Speer nimmt und den David abschiessen will, töten. Und dann weiss der David, es ist der Moment zum Gehen. Er flüchtet in die Wüste. Und da gibt es ganz einen interessanten Vers, das ist 1. Samuel 22. Dort heisst es, wie ganz viele Leute zusammenkommen und zum David. Und da heisst es, und noch weitere kamen dazu, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Also da sehen wir, der David sammelt Männer um sich, Menschen um sich in Not und gibt diesen Leuten eigentlich eine neue Perspektive, einen neuen Sinn im Leben, eine neue Zugehörigkeit auch und hilft diesen Leuten so. Und dann die nächsten Kapitel, wenn ihr das mal lesen wollt, beschreiben eigentlich die langen Jahre von David in der Wüste. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Die Wüste ist in der Bibel ganz ein besonderes Motiv, ein Motiv, das immer und immer wieder vorkommt. Wenn ihr ein bisschen die Geschichte kennt aus der Bibel, ganz viele Leute aus der Bibel verbringen tatsächlich eine gewisse Zeit in der Wüste, leben in der Wüste. Das Volk Israel zum Beispiel, die sind 40 Jahre in der Wüste unterwegs gewesen, nachdem sie aus Ägypten befreit worden sind. Sogar Jesus war 40 Tage in der Wüste gewesen. Also Wüste ist ein ganz wichtiges Motiv in der ganzen Bibel. Und die Wüste wird als das Gegenteil verstanden, das ist jetzt wichtig. Es wird als Gegenteil verstanden vom Garten Eden. Ganz am Anfang der Bibel heisst, dass Gott einen Garten gemacht hat und Menschen dort reingetan hat. Das ist eigentlich das Ideal gewesen. Und in diesem Garten hat die Natur und die Menschen können aufblühen. Das ist die Idee von einem Garten, dass Leute können aufblühen, dass die Natur kann aufblühen. So, das wäre der Ort gewesen, wo die Menschen hätten dürfen sein, wo sie hätten können Beziehung haben zu Gott. Und die Wüste ist sozusagen das Gegenteil. Also wenn ihr schon mal in einer Wüste gewesen, so richtig, dort wächst relativ wenig. Das ist nicht so angenehm für die Natur, dort wächst wenig. Und auch die Menschen haben ein bisschen Mühe in der Wüste. Die blüht nicht so auf. Und das ist eigentlich das Bild. Die Wüste ist eigentlich der Ort, wo der Mensch nicht sein will. Das ist der Ort der Anti-Garten Eden. Dort, wo die Menschen zwar sind, aber eigentlich wollen sie an einen anderen Ort. Das schwingt alles mit, wenn von der Wüste dreht ist in der Bibel. Aber alle, die schon mal in der Wüste waren, wissen auch, es ist nicht nur ein schlechter Ort, die Wüste. Es ist auch wunderschön. Zum Beispiel ein Morgen, frühen Morgen in der Wüste, ist etwas Herrliches. Gleichzeitig ist eben die Wüste in der Bibel auch der Ort, wo Gott Menschen vorbereitet für grössere Aufgaben. Es ist der Ort, wo Menschen geformt werden, wo ihr Charakter gefordert wird, wo sie Vertrauen lernen auf Gott und so weiter. Also wenn ihr jetzt in diesen Tagen denkt, ich fühle mich in einer Wüste, dann sind ihr super dran. Das ist ein biblisches Motiv und da gibt es ganz viel darüber zu lernen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen heiss ist. Also da wird der Charakter geschliffen und geformt. Oder? Da hast du gemerkt, die letzten Tage, ganz viele Leute, man hat immer über das Wetter geredet. Oder? Da merkt man, das macht etwas mit uns Menschen. Das schleift uns, wenn es mal ein bisschen heiß ist. Und das ist genau der Punkt. Also eigentlich wollen wir nicht in der Wüste sein, aber es ist ein Ort, wo auch Gutes an uns passiert. Vielleicht merkt man es erst im Nachhinein. Und interessant ist jetzt, die Kapitel 24, 25, 26, beim 1. Samuel, wo es um den David geht, sind drei Tests in der Wüste. Und im klassischen jüdischen, hebräischen Stil sind die wie ein Sandwich angeformt. Oder? Habt ihr das Bild? Oben unten Brot, in der Mitte das Fleisch. Und oben unten das Brot sind die Tests in den Kapitel 24 und 26. Und das sind die Tests, wo der David besteht. und das Fleisch in der Mitte oder der Käse oder was auch immer ihr euch ein Sandwich hineinpackt, das ist nachher die Geschichte, die der David versagt. Also das ist so ein Sandwich-Bild. Und bevor wir uns mit dem Fleisch oder dem Käse in der Mitte beschäftigen, jetzt kommen wir dann alle Hunger über, nicht nur heiß, sondern auch Hunger, hey, das ist herausfordernd heute Morgen. Wenn wir uns die Momente anschauen, wo der David Tests besteht, also seine guten Momente, und das sind auch zwei recht bekannte Geschichten, ich tue sie kurz zusammenfassen, 1. Samuel 24, dort ist die Geschichte, wo der David sich versteckt in einer Höhle mit seinen Männern auf der Flucht vor dem Saul. Der Saul kommt, der Saul muss aufs WC. Das müssen wir Menschen alle mal. Und der Saul geht genau in die Höhle rein, wo der David ist und tut dort seine Notdurft verrichten. Und es wäre der perfekte Moment, um den Saul umzubringen. Ungeschützt und so weiter. Und der David könnte einfach seinen Hauptmännern den Befehl geben, den Saul umzubringen. Und das wäre ja eigentlich nicht so eine schlechte Sache. Dann wäre ja nachher der David König. Und dann könnte er es endlich gut machen und so wie er will. Und er könnte Sachen verändern und er könnte alles zum Guten wenden und so weiter. Aber der David widersteht der Versuchung. Und er sagt, das ist 1. Samuel 24, 7, und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich meinen Herrn, dem Gesalbten des Herrn, etwas antue. Er ist ja eben der Gesalbte des Herrn. Und später dann, wo der Saul fertig ist und rausgeht und der David geht ihm dann nachher und von weitem sagt er dem Saul, hey, ich bin in der gleichen Höhle gewesen und ich hätte dich umbringen können. Aber ich habe es nicht gemacht. Und sogar der Saul merkt in dem Moment, dass der David unfassbar guten Charakter, einen starken Charakter an den Tag gelegt hat, sich und nicht in Versuchung gekommen ist, den Saul da umzubringen. Und das ist Kapitel 24. Und Kapitel 26 ist eine ganz ähnliche Geschichte. Dort ist der Saul am Schlafen. Und der David schleicht sich in sein Nachtlager. Ihr müsst euch vorstellen, es wird irgendwo in der Wüste sein. Und die haben unter freiem Himmel geschlafen. Und er könnte den Saul töten. Und wieder sagen die Hauptmänner zum David, das ist jetzt der Moment, jetzt musst du es packen. Das wird nie mehr so einfach sein. Und wieder sagt der David, aber der Herr bewahre mich davor, seinen Gesalbten etwas anzutun. Doch nimmt jetzt den Speer dort neben seinem Kopf und den Wasserkrug und dann weg von hier. Die beiden Tests in der Wüste, und das müssen wir auch anerkennen, die besteht der David auf faszinierende Art und Weise. Da zeigt er, was für ein Charakter ihm steckt. Da zeigt er, wie er Vertrauen hat in Gott, wie er dem Timing von Gott mehr vertraut als seinem Timing. Da sehen wir davon, dass er die Sache nicht in die eigene Hand nimmt, sondern darauf vertraut, dass Gott einen Weg wird finden, dass er König wird. Also da sehen wir die Wüste, eigentlich der Ort, wo Menschen nicht aufblühen, wird für den David zu einem Ort, wo er seine Charakterstärke beweist. Wo der David vorbereitet wird für größere Aufgaben. Und er lernt da in der Wüste bei diesen beiden Tests, er lernt Demut, er lernt Vertrauen und sein Charakter wird gefestigt. Also das ist die positive Seite. Und versteht ihr, jeder von uns hier innen, jeder von uns hat Wüstenzeiten in seinem Leben. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass du in einer Wüste musst leben, so richtig, sondern deine Wüste ist vielleicht deine Arbeitslosigkeit. Deine Wüste ist vielleicht der Job, den du gerade im Moment machst, der sich sehr mühsam anfühlt. Deine Wüste ist vielleicht deine Ehe, wo gar nicht der Ort ist, wo du das Gefühl hast, du kannst aufblühen, wo sehr schwierig ist. Vielleicht sind deine eigenen Kinder so eine Wüste für dich, eine Wüstenzeit. Weil sie einfach nicht machen, was du willst. Auch Krankheit kann so eine Wüstenzeit sein. Es gibt ganz viele so Sachen, wo so Wüstenzeiten in unserem Leben sind. So Orte, wo wir eigentlich nicht sein wollen. So Orte, wo wir uns denken, ich will unbedingt wieder in den Garten Eden. Dort, wo es schön ist, wo ich aufblühen kann. Dort, wo es so ist, wie ich gerne hätte. Aber was ich euch Mut machen heute Morgen ist, erstens, wenn du so Tests bestanden hast in deiner Wüste in dieser letzten Woche, dann werde ich dir gratulieren. Dann bist du wieder David, der diese Tests bestanden hat. Und wenn du merkst, ich stehe gerade in so einem Test, ich stehe gerade in so einer Prüfung, in so einer Wüstenzeit, dann werde ich dir Mut machen, dass du das aushaltest. Weil die Tests, die Prüfungen, die bringen immer auch Gutes hervor in unserem Leben. Da wird auch ganz viel Schönes und Starkes und Charakterstärke geformt in diesem Moment. Also die Prüfungen, die Tests sind nicht einfach schlecht. So Wüstenzeiten sind nicht einfach schlecht, sondern da ist Gott dran, etwas ganz Schönes und Gutes in dir hervorzubringen. In diesem Moment. Doch dann, in der Mitte von dieser Sandwich-Situation beim David, kommt dann ein Moment vom Versagen vom David. Also wir sehen da, er geht vom Test ins Versagen hinein. Wir müssen wissen, oder, die Wüste ist nicht einfach nur ein schöner romantischer Ort, sondern es ist eben auch ein gefährlicher Ort gewesen, wo sich Banditen und Räuber aufgehalten haben in dieser Zeit, wo sie Rückzug gesucht haben. Und der David und seine Männer, die haben andere Leute beschützt. Und zwar sind das die Hirten. Die Hirten von dem Mann namens Nabal, die haben grosse Schafherden gehabt. Und offensichtlich hat David und seine Soldaten die Männer beschützt und die Schafe. Vor eben Banditen, Räuber und so weiter. Nabal übrigens heisst übersetzt Narr. Oder noch etwas genauer habe ich mir sagen lassen, boshafter Idiot. Wenn du gerade überlegst, einen Namen für dein Kind, nein, Nabal würde ich es nicht. Einfach ein kleiner Tipp. Und der David hört, dass der boshafte Idiot in der Nähe ist. Beziehungsweise, dass der boshafte Idiot seine Schafe scheren lässt. Und das war immer ein Zeichen vom Fest. Da hat man, das war ein Feier. Und der David hat sich gedacht, hat die Situation nutzen oder was auch immer und schickt ein paar Männer zum Nabal. Und er sagt, lasst ausrichten. Das ist die Botschaft von David an den boshaften Idiot. Er sagt, Friede und Glück mit dir. Deiner Familie und allem, was dir gehört. Typisch orientalische Begrüßung. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Umschreibung zum Sagen, du bist es fest am Feiern. Als deine Hirten bei uns waren, haben wir ihnen nichts getan und ihnen während der ganzen Zeit, in der sie in Karmel waren, nie etwas gestohlen. Also wir sind nett zu euch, wir haben euch sogar beschützt in dieser Zeit. Frage deine Knechte, sie werden es dir bestätigen. Jetzt kommt Bitte. Empfange meine Männer freundlich, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib ihnen und deinem Sohn David bitte, was immer du gerade zur Hand hast. Wieder schöne Umschreibung zum Sagen, du bist ein Fest am Feiern, Nabal. Wir haben dazu beitragen, also bitte, ich will auch Teil sein von dem Fest. Bitte lad uns ein zu dem Picknick in der Wüste und entweder lad uns direkt das Fest ein oder du schickst uns genug zu essen und zu trinken und Wein und alles, dass wir selber können ein grosszügiges Picknick in der Wüste feiern. Das war die Bitte von David. Der Nabal, der Narr, reagiert so. Wer ist dieser David? Also, David, who? Kenne ich nicht, sagt mir nichts, spottete Nabal. Für wen hält dieser Sohn Isais sich? Heutzutage laufen viele Knechte ihren Herren fort. Solche Typen gibt es überall, sagte Nabal. Soll ich vielleicht mein Brot und Wasser und das Fleisch, das ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, nehmen und es Männern geben, die von wer weiß woher kommen? Das ist die Antwort von Nabal. Also der Nabal zeigt 0,0 Dankbarkeit, 0 Verständnis, 0 Grosszügigkeit, 0 Gastfreundschaft. Ich meine, das war ein Skandal in dieser Zeit. Und er zeigt wahnsinnig viel Egoismus. Alles ist doch meins, ich will alles für mich behalten, ich habe mir doch das alles erarbeitet, ich tue doch das jetzt nicht. Also ich meine, wer kommt denn auf so eine Idee, dass ich das mit irgendeinem dahergelaufenen Gesindel würde teilen? Das ist im Nabal seine Antwort. Und wo der David die Antwort hört, dann rascht er richtig aus. Er sieht rot, hat eine kurze Zündschnur, wie auch immer man dem sagt. Er ruft all seine Männer zusammen und sagt, jetzt ziehen wir in den Krieg. Jetzt zeigen wir dem boshaften Idiot, wer wir wirklich sind. Und dann ist spannend, ein paar Vers später kommen wir Einblick über, was für hässige, für wütende Gedanken da im David vor sich geht. Also es ist eine faszinierende Stelle. Er tut dann so richtig vor sich hin krummeln und motzen und so. Und dann lesen wir folgendes, das ist ein paar Vers später, Vers 21, 22, 1. Samuel 25, das heißt: Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden dieses Kerls in der Wüste beschützt. Und nichts, was ihm gehörte, ging verloren. Also, er hat gesagt, ich habe mir alle Mühe gegeben, wir haben dem Gutes da, aber er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. Jetzt kommt es. Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgen früh von allen seinen Leuten auch nur einen, der gegen die Wand pinkelt, am Leben lasse. Also der David ist empört, um gelinde zu sagen. Und da spürt man jetzt, da sprudelt es so richtig aus ihm raus. Die ganze Wut, die ganze Anspannung. Er hat sich so Mühe gegeben, er hat gekämpft, bei Hitze, bei was auch immer. Er hat sich eingesetzt für Leute, die er nicht einmal kennt hat. Er hat Gutes da und jetzt wird ihm das Gute mit Bösem vergolten. Und da der letzte Vers, das ist einfach herrliche, bildhafte hebräische Sprache. Oder? Und es gibt ganz viele so Umschreibungen in der hebräischen Sprache. Und natürlich mit denen, die an die Wand brünzeln. Wer ist gemeint? Natürlich die Männer. Also die, alle Männer rund um den Nabal herum wollen töten. Es soll niemand am Leben gelassen werden. Das schwört David in dem Moment. Ja, und jetzt fragen wir uns, so als externe Leser von dieser Geschichte, was ist da los? Was ist da los? Wo ist der David, der in der Geschichte vorher und in der Geschichte nachher so grosszügig und nachsichtig ist mit dem Saul? Wo ist der David, der so sehr auf Gott vertraut, dass er die Sache nicht in die eigene Hand nimmt? Wo ist der David, der eigentlich Gelegenheit hat, sich zu rächen, aber es nicht macht? Da sehen wir nichts mehr von dem David. Wir sehen ganz andere Seiten von ihm. Und diese Geschichte mit dem Nabal ist so eine typische jüdische Geschichte. Das ist genau das hebräische Denken. Die Geschichten, die man in der Bibel findet, sind nicht einfach da, dass man sie kennt. Ah ja, es gibt David und Goliath und David und Nabal und Abigail und blablabla. Das ist nicht der Punkt von diesen Geschichten. Der Punkt von diesen Geschichten ist nicht Information, sondern der Punkt an dieser Geschichte ist, dass man über die Geschichten nachdenkt und plötzlich merkt, hey, da stimmt doch etwas nicht in dieser Geschichte. Die Geschichten aufgeschrieben haben, haben genau das wollen, dass man da drüber stürchelt und denkt, warum ist jetzt der David, der das Kapitel vorher so grosszügig ist, so mitfühlend, wieso ist er jetzt plötzlich so hässig? Wieso rastet er jetzt da plötzlich aus? Und die Geschichte gibt uns keine Antwort. Da wird nicht über die Psyche und über das Innere von David geschrieben. Aber als Leser bist du eingeladen, darüber nachzudenken und dir zum Beispiel zu überlegen, offenbar hat es im Charakter von David noch Ecken gegeben, die noch nicht ganz so waren, wie Gott sich das gedacht hat. Offenbar hat es noch Ecken gegeben im Leben von David, wo er noch etwas zu lernen hatte, wo er noch nicht fertig war. Obwohl er in der Wüste die Tests unter anderem bestanden hat, sieht man da in seinem Versagen, dass er noch zu lernen hat, dass er noch Charakterschwächen hat. Offenbar ist ihm David seine Ehre und sein Ansehen gleich immer noch so wichtig war, dass er sich die Beschimpfungen von dem boshaften Idiot nicht hat gefallen lassen. Und hat irgendetwas in ihm ausgehängt, irgendetwas triggert, wo er völlig ausgerastet ist. So funktionieren die Geschichten in der Bibel. Das sind nicht so oberflächliche Tipps für den Alltag, sondern wenn wir die durchlesen, dann merkt man, hey, da stimmt etwas nicht. Und dann darüber nachdenken und für sein eigenes Leben anfangen zu überlegen. Und sind wir ähnlich, in unserem Leben ist es doch eben ähnlich. Es gibt doch eben so Situationen, wo man plötzlich merkt, hey, wieso habe ich jetzt da so reagiert? Warum bin ich jetzt da so verrückt worden? Warum habe ich da jetzt nicht aufs Maul hocken? Und wenn so Situationen sind in unserem Leben, dann ist es immer eine Einladung, dass wir heranschauen. Dass wir heranschauen und überlegen, könnte das ein Ort sein, wo Gott noch etwas machen will in meinem Leben, wo ich noch etwas lernen könnte, wo es vielleicht eine Charakterschwäche gibt, wo Gott noch ein bisschen an mir schleifen will. Also das Versagen ist immer die Einladung zum Lernen, immer die Einladung zum Heranschauen. So wie hier beim David. Im Fall von David hat es Hilfe gebraucht. Und das ist noch das Dritte. Es braucht am Schluss Hilfe. Und im Beispiel, oder in dieser Geschichte von David braucht es nachher Hilfe von aussen. Also aus dem Versagen geht es da in die Hilfe hinein. Und zwar kommt die Hilfe in Form von einer mutigen Frau namens Abigail. Ein Name, der im Deutschen nicht so gut funktioniert. Im Englischen heissen viele Kinder Abigail. Im Deutschen hat sich der Name nicht so durchgesetzt. Aber wäre eigentlich ein toller Name und eine tolle Geschichte. Also, Abigail hilft ihm, belehrbar zu bleiben in dieser Situation. Abigail ist der, der David hilft, aus dieser Situation etwas zu lernen. Von ihr heisst es, von dieser Abigail, das ist Vers 3, seine Frau Abigail war eine kluge und schöne Frau. Heisst es übrigens auch über die Frucht im Garten. Die war auch schön und hat schlau gemacht. Ein Diener vom Nabal hört, dass der Nabal so idiotisch antwortet und geht dann direkt zu der Abigail und sie reagiert sofort. Sie packt ein riesiges Picknick zusammen, Brot, Wein, Fleisch, Kuchen und noch mehr. Und sie hat alles eingepackt für ein grosszügiges Picknick mitten in der Wüste, für ein Fest. Und dann geht Abigail dem David entgegen und tritt ihm entgegen. Und das ist schon also sehr mutig. Sie knündelt sogar vor ihm ab. Und da müssen wir jetzt schnell uns vor Augen halten, oder? Sie, die Frau, tritt da 400 Männer entgegen, die in den Krieg ziehen. Eine gegen 400, eine Frau gegen 400 Männer. Sie, die Unbewaffnete, tritt da 400 bewaffneten Kerle gegenüber. Und sie, die Vermittlerin, tritt da hässigen Soldaten entgegen. Und in dem Bild von dieser Abigail, wo knündelt vor dem David und seinen Männern, wird sie wie zu einer umgekehrten Eva. Die Geschichte kennen, die in der Bibel ganz am Anfang, in dem Garten Eden, ist Eva die, die von dieser Frucht nimmt und den Adam dazu verführt, auch von dieser Frucht zu nehmen. In dieser Geschichte ist Abigail die, die so viel Weisheit hat und so schlau ist, dass sie den David abhaltet von der Sünde. Sie tut ihn nicht zu der Sünde verführen, sondern sie haltet ihn ab von der Sünde. Und es gibt übrigens ganz viele solche Frauenbilder in der Bibel, wo sozusagen umgekehrte Evas sind, wo mit viel Weisheit, mit viel Schlauheit ganze Armeen und Männer und so weiter von der Sünde abhalten, sie auf einen guten Weg bringen. Jetzt ist die Frage, wie zeigt sich denn die Weisheit von Abigail in dieser Situation? Sie sagt zuerst zum David, schau, der Nabal, der boshafte Idiot, ist einfach nicht wert. Er ist es nicht wert, dass du dich auf sein Niveau von Dummheit runterbegibst. Sie sagt es so. Beachte doch Nabal, diesen bösartigen Menschen, nicht. Er ist ein Narr, wie schon sein Name sagt. Also sie macht dem David klar, setz doch deine ganze Energie und Kraft nicht gegen diese Person ein, nicht für diese Situation. Und jetzt, wenn ihr zurückdenkt an letzte Woche beim Goliath, dort war es so, dass der David den Kampf ja nicht angezettelt hat, sondern er hat den Kampf gewählt, er hat im Kampf aus dem Weg gehen. Und da sagt jetzt Abigail, du keinen Kampf anzetteln gegen einen, der es nicht wert ist, dass du dagegen kämpfst, weil der ist so unter deinem Niveau. Lass dich nicht auf sein Niveau ab. Gang gar nicht auf das ein, auf seine Provokation. Anders als beim Goliath soll er den Kampf eben nicht wählen. Und das ist Weisheit, den Kampf zu wählen, wo es braucht und wo auch nicht. Also das eine. Und das andere ist, und das ist vielleicht das Wichtigste, und nur schnell, ich kann gar nicht alles sagen, was Abigail da am David sagt, leset das mal durch. Es ist so schön, es ist so voller Weisheit und Bilder darüber. Und eins der wichtigsten Hinweise ist, dass Abigail den David an seine Werte und Überzeugungen erinnert. Sie sagt nämlich Folgendes. Wenn der Herr alle seine Zusagen erfüllt und dich zum Herrscher über Israel gemacht hat, Da wissen wir jetzt nicht recht, weiss sie es, weil sie es von David gewusst hat, oder ist das prophetisch? Wir lassen es offen, die Bibel lässt es offen. Dann wird dein Gewissen unbelastet sein, weil du nicht sinnlos Blut vergossen und dich eigenmächtig gerecht hast. Also sie macht da deutlich, David, du bist doch für etwas Größeres berufen. Du bist berufen, der nächste König von Israel zu werden. Und jetzt lass die Geschichte da nicht in den Weg kommen von deiner grösseren Berufung. Mach dich nicht zu einem blutigen Mörder, mach dich nicht zu einem blutigen Rächer, weil du für etwas Größeres bestimmt bist. Also die Abigail knündelt da vor dem David und erinnert den David daran, was er für einen Mann Gottes sein will. Er will nämlich doch einen sein, der Gott vertraut. Er hat es auch bewiesen. Er will einen sein, der mutig Gott vertraut. Der die Sachen nicht in die eigene Hand nimmt, sondern auf die Wege von Gott vertraut. Und Abigail erinnert den David da an seine Werte und seine Überzeugungen. Und es ist, ich finde sie eine der schönsten Geschichten in der ganzen Bibel, die Begegnung. So stark und so bewegend. Und das Erstaunliche ist, dass der David sich tatsächlich unterbrechen lässt. In seiner Wut, in seinem Zorn, lässt er an. Er lässt sich unterbrechen, er lässt her und er lässt sich helfen in dem Moment. Und dann sagt er, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir gesandt hat. Gepriesen sei deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen, um mich selbst zu rächen. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass der Nabal tatsächlich einige Tage später stirbt und ein paar Monate später heiratet David dann die schöne und weise Abigail. Aber wie ist das in deinem und in meinem Leben? Hast du so Menschen, die dir helfen, wenn du mal versagt hast? Hast du so Menschen in deinem Leben, die dich immer wieder an deine eigene Überzeugung erinnern? Die dich immer wieder daran erinnern, dass du doch gesagt hast, du willst dem Jesus nachfolgen. Und die gesagt hat, der Jesus soll Priorität haben in deinem Leben. Hast du Menschen in deinem Leben, die dich daran erinnern, dass du doch grosszügig leben willst, dass du den Menschen vergeben und nicht ein verbittertes Herz haben willst, dass du hoffnungsvoll durch die Welt gehen willst? Haben wir so Menschen in unserem Leben, die uns erinnern an die Sachen, die uns eine Hilfe sind? Und schaut, darum ist Kirche so wichtig, darum ist Gemeinschaft so wichtig. Schaut, so ein Sonntagmorgen, wenn sie so, ich könnte mir manchmal auch anders vorstellen, als da zu predigen, wirklich. Also, das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen. Aber versteht ihr, wir machen das nicht da, einfach weil wir müssen. Sondern weil es eine Hilfe ist für uns alle. Wenn wir hierher kommen, werden wir erinnert, wir können uns gegenseitig daran erinnern, an die Zusagen von Gott, an die eigenen Werte, die wir haben im Leben, die Sachen, die wir uns mal vorgenommen haben. Und das passiert nicht nur im Gottesdienst, darum brauchen wir gute Freunde, die uns an das erinnern. Wir brauchen gute Ehepartner, die uns immer wieder auf die Füße stehen und sagen, so haben wir doch das nicht abgemacht. Wir haben doch gesagt, wir wollen das anders leben. In unserer Familie und so weiter. Wir brauchen Kleingruppen, wo wir uns gegenseitig an das erinnern können, wo uns Hilfe ist, auch dann, wenn wir mal versagt haben. Darum ist das so wichtig, darum ist die Gemeinschaft so wichtig. Und im Sommer ist ja immer eine Möglichkeit, auch mal neu wieder in eine Kleingruppe zu gehen. Und schaut, ich sage euch, Kleingruppe ist nicht einfach immer nur schön und easy und toll und wunderbar. Also meine Kleingruppe schon. Jungs, danke. Was ich mit dem sagen will, ist, vielleicht bist du mal in einer Kleingruppe gewesen und du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber dann werde ich dich einladen, das wieder mal zu probieren vielleicht. Oder eine andere Form zu suchen oder andere Leute zu suchen oder so. Weil das ist eine Form von Hilfe, die wir uns holen können. Und schaut, das ist dann so ein Kreislauf, der entsteht. Weil schaut, wenn wir uns die Hilfe holen, es wird nicht so sein, dass keine Tests mehr kommen im Leben. Aber dann sind wir wieder vorbereitet für die Tests. Wir sind auch wieder vorbereitet für das Versagen und für die Hilfe und für den Test und so weiter. Also, die Geschichte, dem komme ich zum Schluss. Sie zeigt uns, dass auch für Menschen, die Gott vertrauen, die Christen sind, die wie auch immer mit Jesus leben wollen, auch für diese Menschen ist Versagen ein normaler Teil des Lebens. Und wenn Christen sagen, das ist nicht normales Versagen, dann stimmt es einfach schlicht nicht. Wir alle versagen im Leben. Es sind die kleineren und die grösseren Versagen. Sie sind nicht immer gleich sichtbar. Aber wir alle versagen manchmal. Da sind wir alle Menschen gleich, egal ob wir Christ sind oder nicht. Und das Wichtige ist aber nicht, die Frage ist nicht, ob wir versagen oder nicht. Die Frage ist, ob wir etwas daraus lernen. Die Frage ist, ob wir Hilfe in Anspruch nehmen. Die Frage ist, ob wir Menschen suchen, die mit uns durch so Sachen durchgehen. Und die Frage ist im Endeffekt, ob wir die ultimative Hilfe von Jesus annehmen. Jesus ist der, der uns am Ende muss helfen und kann helfen. Jesus ist der, der auf die Welt gekommen ist und so gelebt hat, ein Leben gelebt hat, um uns zu zeigen, wie Gott sich das gedacht hat. Jesus ist der ultimative Mensch nach dem Herzen Gottes gewesen. Bei ihm sehen wir, was es bedeutet, so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Aber Jesus ist nicht nur Vorbild gewesen, Jesus ist auch der gewesen, der für uns gestorben ist. Damit wir nicht müssen sterben. Er hat die ultimative Wüste durchlebt, damit wir nicht müssen die Wüste erleben, wo wir getrennt sind von Gott. Und Jesus ist auferstanden und hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir jetzt in diesen Wüstensituationen, in diesen Testsituationen, in diesen Prüfungen vom Leben mehr und mehr bestehen und mehr zu den Menschen werden, die Gott sich gedacht hat. Und das ist die Einladung heute Morgen. Ist Jesus schon dein Helfer im Leben? Und wenn du da unten stehst, vielleicht irgendwo auf eine Art, dann bleib nicht da. Dann nimm Hilfe von Jesus in Anspruch. Nimm Hilfe vielleicht von Menschen in Anspruch. Da gibt es ganz verschiedene Formen. Aber bleib nicht an dem Punkt. Weil, schaut, das ist nicht schlimm. Wir alle versagen. Die Frage ist, ob wir daraus lernen und Hilfe von Gott annehmen. Das ist die Einladung. Nimmst du die Hilfe an von Jesus? Nimmst du die Hilfe an von Gott? So wie es der David gemacht hat. Ich werde noch beten. Jesus, wir danken dir so viel mal für die Geschichten in der Bibel. Wir danken dir so viel mal für die Ehrlichkeit, die wir in diesen Geschichten finden. Und danke, dass wir dürfen selber lernen davon, dass wir selber dürfen in unserem Leben darüber nachdenken, was es für uns bedeutet. Ich werde jetzt gerade einladen, Heiliger Geist, dass du einfach in unser Leben reinredest. Dort, wo wir stehen, dort, wo wir sind, dort, wo wir dran sind. Dass wir vielleicht sehen, in was für eine Wüstenzeit dass wir sind. Dass wir vielleicht erkennen, was du für Prüfungen und Tests in unser Leben hineingelegt hast. Dass du uns vielleicht auch zeigst, wo wir vielleicht versagt haben. Aber danke, Jesus, dass wenn du uns das zeigst, dass du immer mit deiner gnädigen und liebevollen und barmherzigen Art kommst und sagst, und ich will dir helfen. Ich will dich dort nicht stehen lassen. Und das werden wir einfach von dir empfangen. Deine Hilfe, deine Ermutigung, deine Stärke, deine Kraft an diesem Morgen.